Ja, herzlich willkommen, Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 34. Mein Name ist René und außerdem mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Marvin.
Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Ja, eigentlich habe ich gar keine Lust drüber zu reden, aber vielleicht sollten wir es dann trotzdem tun. Freiburg. Gekas unerwartet in der Startaufstellung. Abwehr soweit eigentlich wieder fit. 3 Punkte wären drin gewesen. Die Freiburger haben nicht wirklich stark gespielt, aber wir waren irgendwie noch schwächer. So wirklich viel Lust schien keiner auf dem Platz auf das Spiel zu haben, oder?
Also ich muss sagen, kämpferisch fand ich es ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also stell dir mal vor, wir hätten irgendwie ein Ding reingegaukelt, da hätte von uns heute keiner großartig was gesagt. Also ich meine, kämpferisch, ich fand auch, der Ochs ist gerannt wie sonst was. Das war alles okay. Die Abwehr hat wirklich gut gestanden, wobei vielleicht war es auch nicht so gefährlich, bis auf 1, 2 Szenen vom Cissé. Aber halt die große Schwäche, die Offensive.
Also ich sehe es genauso wie der Marvin. Die Abwehr war gut. Die haben vom Mittelfeld an dicht gemacht, gut mit nach hinten gearbeitet. Was das Kämpferische angeht, hätte ich mir sogar noch ein bisschen weniger an manchen Stellen gewünscht. Insbesondere vom Zavelas. Die Show, die der gerade in Freiburg gerissen hat, die ging mir teilweise sogar ein bisschen auf den Nerv. Aber kämpferisch kannst du nichts sagen. Defensivleistung war auch in Ordnung. Kannst du auch nicht meckern. Aber es ging halt nichts nach vorne. Und Defensivleistung hatten wir gute unter Funkel. War eigentlich nicht mehr unser Ziel. Das war eine reine Defensivschlacht. Freiburg hat hinten auch sauber gestanden. Bei denen ging nichts nach vorne, weil sie bei uns nicht durchkamen. Und umgekehrt genauso.
Es war halt für Sonntags, es war halt wieder ein grausames Spiel. Also ich meine, für jeden Nicht-Eintracht- oder Freiburg-Fan, der sich das Spiel angeguckt hat, der wird auch so schnell keine Lust mehr auf so ein Spiel haben. Ja? Das ist ganz klar. Das war wirklich nicht schön anzusehen. Kaum Torchancen. Bis auf das Kämpferische, was du aber auch in der zweiten Liga siehst, ja, hat es nichts hochgradig Gutes geboten, das muss man halt sagen. Und die Eintracht krankt halt an der Offensive, also da weiß ich auch nicht, was da gemacht werden muss. Ein paar Flanken fand ich vom Zavelas kamen gut rein. Ich habe auch gemerkt, dass der im Internet oder auch in Zeitungen doch relativ schlecht bei wegkam. Aber ich fand von den Flanken war er noch mit der Beste, die er da gemacht hat.
Ich weiß gar nicht, ob man das Flanken nennen kann. Also ich meine, wenn man von der Mittellinie nach vorne in den 16er haut, das ist das erste Mal eine Flanke, aber wenn man das alle 5 Minuten macht, ich fand das grauselig, das Spiel von ihm. Also der hat sich theatralisch aufgeführt wie auf einer Theaterbühne und dazu kam halt, dass er auch nicht ein einziges Mal einen cleveren Spielzug nach vorne eingeleitet hat, sondern an der Mittellinie stehen geblieben ist, geguckt hat, wo der Gegner ist und versucht hat, irgendwo vorne hinzutreffen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das waren aber auch ein paar Eckbälle, die er akzeptabel. Also ich sehe den bei weitem nicht so schlecht wie ihr alle. Also es tut mir leid. Natürlich muss man das ganz klar differenzieren, dass die immense Theatralik, die er auf dem Platz aufführt, bisweilen doch relativ negativ sich auf seine Leistung auswirkt. Aber im Endeffekt ist es allein vom Spielerischen her, habe ich den wirklich nicht so schlecht gesehen.
Nee, also seine Defensivaufgaben macht er auch gut. Ja, was mich halt stört, sind die kleinen Sticheleien, die er sich da liefert. Das macht er halt nicht so clever wie der Franz, sondern halt relativ offensichtlich. Dann das nach vorne Gebolze. Flanken-Eckbälle fand ich am Anfang von ihm relativ gut. Mittlerweile ist er in einen Trott verfallen, den auch ein Benny Köhler relativ gut konnte. Bei dem kommt jede Ecke nur nach vorne auf den ersten Mann. In der Hoffnung, dass eine Kopfballverlängerung in die Mitte kommt und irgendjemand ein Tor macht. Aber das kann es doch nicht sein. Also immer vorne auf den ersten Mann zu flanken, ist halt auf Dauer auch ermüdend. Und das hat, wie gesagt, das hat der Köhler schon immer gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe ist, dass die Jungs gesagt bekommen, es ist ein unheimlich cleverer Zug, bei einer Ecke vorne auf den ersten Mann zu spielen. Ich weiß es nicht.
Aber ganz ehrlich, das ist doch auch alles behindert. Ich frage mich wirklich, was die teilweise im Training lernen. Oder üben, weil ich meine, dass du im Spiel heraus, wenn alles schnell geht, eine Flanke nicht so präzise schlägst, das kann ich alles nachvollziehen. Aber bei Ecken oder Freistößen, dass du dann, wie viele Tore haben wir durch Ecken und Freistößen jetzt bisher in den letzten paar Spielen gemacht? Logischerweise, wir haben keins gemacht.
In den letzten paar Spielen würde ich sagen,
aber in den letzten 10 oder 12 oder 15 Spielen, da ist fast nichts dadurch passiert und das machen andere Bundesligisten. Andauernd. Ja, das musst du auch als Bundesliga-Mannschaft, musst du es auch einigermaßen mal hinbekommen, dass du nach, sag ich mal, nach, zumindest nach 5 Standardsituationen ein Tor erzielst.
Ja, ja, vor allen Dingen in so einem Spiel wie gegen Freiburg drehst du mit so einer Situation ein Spiel. Wir du hatten so gesehen? Viele Freistöße und Ecken gehabt, da hätten wir, also wir hatten mindestens 10 Chancen. Wenn du daraus eine machst, dann läuft das Spiel komplett anders. Und wenn wir in der ersten Halbzeit ein Tor erzielt hätten, wäre die zweite Halbzeit auch nicht so gähnend langweilig gewesen.
Aber das hast du auch gemerkt, als der Cissé, bei den Freiburgern kam die Eckbälle gefährlicher. Und als der Cissé das Ding mal geköpft hat, was eigentlich hätte drin sein müssen, ja, dann wäre das Spiel für die Freiburg halt so ausgegangen, weil die halt die Freistöße und Eckstöße halt besser gespielt haben.
Ja, also ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch viele kopfballstarke Spieler. Der Franz geht regelmäßig mit nach vorne, der Russ ist dabei, der Alexander Meyer, der ist allein schon ein guter Kopfballspieler durch seine Größe. Also da sind ja auch ein paar lange vorne drin, die auch mal was machen können.
Ja.
Hey, oder bei Mittelfeld war ja jetzt auch so in der Mitte, Meier, Kayo, hätte man sich ja eigentlich ein bisschen was erhoffen können, aber das war ja auch mehr oder weniger Totalausfall.
Also Meier will ich ehrlich gesagt nie wiedersehen. Also tut mir leid, das sage ich ja jetzt auch schon seit Wochen, jetzt auch im Podcast, es ist ja jetzt nichts Neues, aber Meier hat wirklich mal eine schöpferische Pause, eine schöpferische Auszeit auch einfach verdient, weil das, was er momentan abliefert, ist eines Bundesligaspielers wirklich nicht würdig. Es kommen
das
keine Pässe
an. Sorry.
Ja, bitte. Nee.
Das Problem an der Stelle ist nur, es gibt im Moment relativ viele auf meiner Liste, wo ich sage, nee, Pause verdient, weil halt einfach keine Kreativität mehr kommt. Der Meier, der hat ein paar ganz gute Szenen nachher gehabt in der Defensivarbeit, wenn er hinten beim Schwegler ausgeholfen hat. Nach vorne, null Ideen, null Akzente. Gleiches gilt aber auch für einen Benny Köhler. Pirmin Schwegler hat nach vorne seine Arbeit komplett eingestellt. Ja. Gut, Kayo ist, wie er ist, der hat halt mal eine ganz gute Aktion, da freue ich mich dann drüber, manchmal dann auch nicht, da gucke ich dann drüber hinweg, weil es mein Kayo ist. Ochs war bemüht, aber das ist halt auch so ein klassisches, war bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Also im Prinzip sieht meine Liste da ähnlich aus wie bei dir wahrscheinlich. Wenn man alle denen ich wirklich mal eine kreative Pause gönnen würde, mal vom Platz lassen würde, dann hätten wir nur noch eine Abwehr da stehen und das war es dann auch schon im Prinzip.
Ja, also ich meine mal ganz ehrlich, ich meine, wir müssen uns ja sowieso davon verabschieden, dass wir jetzt denken, dass der Kayo so ein Brasilianer ist wie vielleicht, keine Ahnung, Renato Augusto bei Leverkusen. Der Kayo ist so ein Brasilianer, der, naja, also so ein Mittelklasse-Brasilianer halt, ne? Das, ich versuche gerade irgendwie für zwei Vergleiche, Elson habe ich schon öfter genannt, hier vom VfB Stuttgart oder so. Es ist halt so ein Mittelklasse-Brasilianer, aber der ist jetzt auch gegen Freiburg nicht negativ aufgefallen. Da sind, wie ihr schon sagt, ganz andere Meier und der Köhler, der anscheinend auch seitdem er seinen schönen Vertrag abgeschlossen hat, der meines Erachtens viel zu lang geht, hat er sich jetzt erstmal gedacht, jetzt muss ich erstmal nichts mehr machen, ja, und es kommen auch sowieso auch keine Pässe an. Schwegler finde ich halt auch nach vorne auch, ach, es ist auch sehr, sehr mau. Wenigstens kam diesmal ein paar Fernschüsse, so eins, zwei, da wo ein bisschen Gefahr da war, aber es ist auch, es krankt, das Offensivspiel.
Aber die ganze Taktik war doch von vornherein falsch. Wieder nur mit dem einen Stürmer Gekas, der...
Nee, bitte? Die Taktik war endlich mal gut. Wir sind endlich mal von den zwei Sechser weggegangen und haben im Prinzip, war ja der Meier angedacht, in einer Mittelfeld-Viererkette, sag ich mal, zu spielen, zusammen mit Kayo. Und der hat sich ja eigentlich nur zurückfallen lassen, weil es hinten immer wieder notwendig war. Ja gut, und weil ihm nach vorne vielleicht die Ideen gefehlt haben. Aber eigentlich war der Meier nicht gedacht, um auf der 6 zu spielen. Aber dann hätte ich halt auch einen Meier draußen gelassen und einen Fenin reingebracht. Jemanden, der wirklich vorne Durchschlagskraft hat. Wenn ich schon sage, der Schwegler ist gut genug in der Defensive, der kann das hinten alleine, dann gehe ich das System konsequent. Aber das ist halt auch wieder so ein wasch mich, aber mach mich nicht nass Ding. Ja, dann ziehe ich mal den einen Sechser ab und dann bringe ich dafür einen Meier, weil wenn Not am Mann ist, kann der ja trotzdem wieder mit nach hinten rücken. Ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, das ist so die Taktik, wie sie auf dem Papier war von der Aufstellung her, aber die Ausführung war doch halt einfach schlampig.
Ja, weil der Meier ganz klar nach hinten gegangen ist.
Ja, und du wieder nur mit einem Stürmer gearbeitet hast, der entweder permanent unter Manndeckung oder im Abseits steht und du ab der Mittellinie mit langen Bällen arbeitest. Da kannst du auch versuchen, ab der Mittellinie direkt aufs Tor zu schießen.
Wisst ihr, ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, dass du sagst, hier, das ist jetzt eine Mannschaft, Freiburg, die haben eine super Saison bislang gespielt und die haben immer dann die Tore gemacht, wenn andere geöffnet haben. Also die haben die Tore geschossen ja nicht, weil sie so spielstark sind oder weil sie das Spiel gemacht haben. Nee, die können Die Freiburg kann das Spiel überhaupt kein Stück machen. Die haben immer dann die Tore gemacht, wenn die anderen Mannschaften ein Tor erzielen wollten. Und deswegen stehen sie auch so weit oben. Und das zu verhindern, war ja grundsätzlich nicht schlecht. Hätten wir hätten wir jetzt gegen Gladbach gewonnen, hätte ich auch einen Unentschieden gegen Freiburg gar nicht so schlecht gefunden. Aber da wir langsam mal wieder in Zugzwang sind, hätte ich mir ein bisschen mehr Risiko schon gewünscht. Man hätte halt wirklich den Meier spätestens nach der Halbzeit begnadigen können und ihm einen schönen warmen Platz auf der Bank anbieten können. Denn was er auf den Platz gebracht hat, war ja im Endeffekt wie mit einem Mann weniger zu spielen. Ob da jetzt der Altintop unbedingt spielen muss, das weiß ich nicht, aber ich glaube, jeder wäre besser gewesen als der Meier an dem Tag.
Womit wir ja wieder bei dem nächsten Thema sind, diese Theorie der frühen Wechsel, die ja nach wie vor Theorie ist.
Aber an der Stelle, der Jesus hat gerade mal eingeworfen, den Vergleich, den du die ganze Zeit gesucht hast, Marvin. Caio ist wie Ronaldinho beim AC Mailand, bisschen zu dick, aber dafür alle 8 Spiele in der Aktion. Viele Grüße an der Stelle an Jesus.
Ja, so passt's, ja, genau. Von großen Glanztaten entfernt, aber immer noch manchmal da. Ja, so ist es.
Dann kostet immer noch einen Haufen Geld. Entschuldigung.
Hat er es abgeschrieben. Alterisch.
Meinst du?
Stimmt.
Aber dieses ganze Wechselthema war doch auch wieder 79. Minute der erste Wechsel, dann Benny Köhler erst raus, ersetzt durch Altintop. Dieses Ding in der 91. Minute, 1:1-Tausch, Fenin für Gekas, auch gefühlt also eigentlich 20 meine, Minuten zu spät.
So ein Wechsel mache ich doch das ist doch ein klassisches auf Zeit spielen. Aber wie kann ich denn bei einem 0-0 auf Zeit spielen?
Das ist ehrlich gesagt, das ist alles ein Schlag ins Gesicht. Ich glaube, der Jesus hat sich letzte Woche auch darüber so aufgeregt. Und ganz ehrlich, das ist also diese Spätwechseltaktiken, wie du schon gesagt hast, Alex, eben in der 90. Minute so einen Schwachsinnswechsel da zu machen. Also da greife ich mir echt an den Kopf. Wenn ich das Spiel wirklich rumreißen will, dann bin ich spätestens in der 65. bis 70. Minute angehalten, da noch was zu verändern. Alles, was danach kommt, ist im Endeffekt Alibi.
Aber da ist dann halt auch mal ein Fragezeichen dahinter, was war denn die Intention vom Skibbe? Wo will er denn hin oder wo wollte er bei einem Spiel wie Freiburg hin? Ich habe zum Beispiel im Interview in der Frankfurter Rundschau gelesen, Interview mit Schwegler, wurde der Schwegler auch befragt, warum es im zweiten Abschnitt nicht so lief, warum die Freiburger besser in Fahrt kamen, und da hat er dann auch gesagt, naja, erste Halbzeit war gut, aber wir haben in der Halbzeit auch ganz deutlich angesprochen, dass wir in erster Linie in der zweiten Halbzeit hinten die Null halten wollen. Wenn das meine Vorgabe ist, dann kann ich auch verstehen, warum wir in der 90. Minute nochmal lilala Wechselspielchen machen, um Zeit zu gewinnen. Aber das ist nicht die Marschroute, mit der das Skibbe eigentlich hier angetreten ist. Mit wem denn vorne weg und wir wollen die Eintracht nach vorne bringen.
Ich würde sagen, das ist doch wieder Verarsche für die Fans. Am Anfang des Jahres hast du 50 Punkte, wir wollen mehr als im letzten Jahr. Und dann hast du Spiele gegen den Tabellenletzten, dann hast du Spiele gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die absolut nicht wesentlich besser ist als wir, sondern eher gleichwertig, denen wir wunderbar unser Spiel aufdrängen können. Und dann kommst du mit so einer Taktik, Hauptsache hinten kein Tor kassieren.
Aber mal ganz ehrlich, momentan, was für ein Spiel aufdrängen. Weißt du, wir haben momentan kein Spiel. Das ist das Problem. Ich sehe bei uns keine großartige Struktur, bis auf das Übliche, wir schmeißen den Ball nach vorne rein und hoffen, dass der Gegner es eins macht. Ich sehe keinen Spielaufbau, kein Spielkonzept, wo wir uns dadurch definieren, wie das andere Mannschaften zum Teil haben. Und da fehlt es halt auch. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile froh, wenn wir irgendwie die 40 Punkte beisammen bekommen, weil ganz ehrlich, ich habe momentan immer noch ein bisschen Angst, dass man vielleicht doch wieder da unten reinrutscht. Haben wir die 40 Punkte beisammen und mehr wird es in der Saison auch, glaube ich, großartig nicht, weil wir einfach die Chancen, die wir jetzt schon hatten, nicht mehr genutzt haben.
Die Frage ist halt auch, wo ist es denn hin? Weil ich meine, die Ansätze waren ja wirklich mal da. Du konntest ja wirklich sehen, der Skibbe hat eine Spielphilosophie, die er versucht hat, der Mannschaft beizubringen. Es war ganz klar, dass wir den Ball am Boden halten wollen, dass wir so ein bisschen in Richtung One-Touch-Fußball gehen wollen. Kurze Pässe, sauberer Spielaufbau nach vorne, geordnete Arbeit hinten. Das war ja alles erkennbar und das war ja auch alles mal die großen Reden, die er geschwungen hat. Aber in den letzten paar Spielen ist es, als wäre einmal ausgelöscht und nichts mehr davon da. Es ist keiner mehr da, der den Spielaufbau nach vorne gestaltet, das Heft in die Hand nimmt und sagt, so, das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Das fehlt alles.
Ja, du merkst anscheinend, also so kommt es mir zumindest vor, dass Skibbe nicht in der Lage ist, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen. Also wenn du merkst, dass die Erleichterung doch spürbar groß ist nach einem, sage ich mal, nach einem gewonnenen Punkt gegen Freiburg, da greife ich mir schon so ein bisschen an den Kopf, weil du ja eigentlich immer sagen kannst, gegen Freiburg kann man auch mal einen Dreier holen, weil das ja jetzt nicht die Bayern sind, wo du jetzt glorreich einen Punkt errungen hast, ja. Da merkt man schon, dass die Köpfe bei den Spielern nicht frei sind und sie doch die Angst haben, oh, jetzt kriegen wir die vierte Niederlage, anstatt zu sagen, hier, scheißegal, jetzt haben wir gut gegen Gladbach, sahen wir richtig scheiße aus, aber die anderen beiden Spiele waren irgendwo unglücklich. Keine Ahnung. Also ich glaube, das schafft es nicht.
Aufgefallen. Hier so die Social Network Kandidaten wie Sebastian Jung, Mike Franz, alle Posts liefen in die gleiche Richtung, so ein Punkt gewonnen in Freiburg, aber da kam keiner mal, der gesagt hat, zwei Punkte verloren, weil wir hatten gute Ansätze in der ersten Halbzeit, wir haben Chancen gehabt, die wir vergeben haben. Ochs, den Ball, ja, den er im 16er übers Tor zimmert, so ein Ding muss der reinmachen. Und dann läuft das Spiel auch anders. Also für mich sind es zwei verlorene Punkte in Freiburg und kein gewonnener.
Hat sich auch angefühlt wie eine Niederlage. Brauchen wir gar nicht darüber sprechen. Direkt danach war es eher eine Niederlage.
Ja, vor allen Dingen, Freiburg ist ja eine ähnliche Mannschaft wie wir. Auch wenn sie im Moment in der Tabelle weit vor uns stehen und deutlich mehr Punkte haben wie wir, sind die von der Art, wie sie spielen und von der Substanz in der Mannschaft relativ ähnlich wie die Eintracht. Die haben auch ein Spiel, was eine geordnete Defensive hat, die eine gute Kontermöglichkeit brauchen, die zu Hause nicht gern das Spiel selber machen. Die haben mit dem Cissé vorne eine Spitze, die vergleichbar ist mit dem Gekas, der permanent im Abseits lauert und irgendwann den Ball halt bekommt und reinmacht. Also das ist schon eine relativ parallel laufende Mannschaft zur Eintracht. Da ist mehr drin wie ein Punkt. Und nur, dass die jetzt am 6. Tabellenplatz stehen, braucht mich nicht in Euphorie zu versetzen, dass ich da einen Punkt mit nach Hause genommen habe.
Voll, kann ich nur voll unterschreiben. Aber wie gesagt, ich merke halt irgendwo, dass, ja, vielleicht beherrscht Skipper momentan nicht, die Spieler wirklich richtig zu motivieren, auch mal zu sagen, also, was ich immer sage, dieser übergeordnete Egoismus, so nach dem Motto, scheiß drauf, wir sind die Eintracht, jetzt holen wir halt da auch mal 3 Punkte, ja, wir haben auch gegen ganz andere in der Saison schon 3 Punkte geholt und nicht immer die Altlasten mitschleppen, sondern einfach mal aufs Neue gehen, einfach mal Sachen hinten rauslassen und jetzt sagen, jetzt geht's wieder richtig rund, das brauchst du auch, du musst den Kopf mal frei zu bekommen, ist doch scheiße, wenn du immer sagst, na, von wegen, jetzt haben wir da verloren, hoffentlich kriegen wir da einen Punkt, scheiß doch drauf, jetzt geht's wieder richtig rund, ja, und das fehlt mir, das haben andere auch drauf. Hier, denkst du ganz ehrlich, der Club, der beschäftigt sich jetzt, hat sich nach der Niederlage gegen die Eintracht da großartig damit beschäftigt, was sie jetzt alles falsch gemacht haben? Nee, weiter geht's, scheiß drauf. Und so muss es auch manchmal, sonst, so, wenn du immer die Probleme mitschleppst, dann kommst du auch nicht weit.
Der Marvin will das Mir-San-Mir-Gefühl vermeiden.
Ja. Ah, ich weiß ja nicht.
Wir
so
sind
recht.
Die Eintracht, genau.
Ja, wir sind auch die Eintracht. Das ist, wenn du dir überlegst, wie viele dusselige Fans andauernd mit der Eintracht hin und her fahren, ja, zu jedem scheiß dämlichen Freitagsspiel, ja, und zu jedem Sonntagsspiel in Freiburg, was am Arsch der Welt, beziehungsweise am Arsch von Deutschland ist. Und da fahren die überall mit hin und das muss einem doch Selbstvertrauen geben. Das muss einem doch auch zeigen, geil, was bin ich für ein Verein? Wenn du überlegst, die Hoffenheimer kommen so mit 50 Hoffenheimern in Frankfurt an, was 90 Kilometer entfernt ist, da schüttel ich doch den Kopf. Und da muss ich doch mal sagen, geil. Und dann muss ich auch mal ein bisschen das Letzte aus mir rausholen. Gerade beim Spiel gegen Freiburg. Wenn das halt mal nicht klappt, dann ist es auch okay. Aber auch beim Heimspiel gegen Gladbach. Ich komme immer wieder auf Gladbach zurück, weil das war wirklich eine enttäuschende Leistung. Und das muss ich vielleicht auch als Trainer hinbekommen, dass ich das denen verdeutliche.
Ja, da fällt mir jetzt spontan ein, hier Pirmin Schwegler. Ich hätte gerne Perspektiven gezeigt.
Ja, wo hat er denn gezeigt am Sonntag?
Genau, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben einen richtig geilen Verein und eigentlich ist er in der Mannschaft drin, die Chance hat, mehr zu reißen, als er im Moment macht. Und er hat halt auch die Möglichkeit, seinen Teil dazu beizutragen. Und dann halt, ja, wenn du mit so einer Einstellung da rangehst und sagst, naja, die Mannschaft spielt halt scheiße, aber ich bin halt sowieso ein extrem geiler Spieler, deswegen brauche ich hier Perspektiven, ansonsten muss ich halt zu einem anderen Verein gehen, weil ich eigentlich viel toller bin, wie das Niveau der Mannschaft im Moment ist, und so ist es halt nicht. Sein Niveau ist im Moment kein Quäntchen besser wie das Niveau der Mannschaft.
Ich frage mich sowieso, welche Vollpfosten ihm andauernd ein Mikrofon nach jeder Woche, nach jedem Spiel unter die Nase halten. Ja, was ist denn hier los? Der gibt jede Woche ein Interview. Also meine Güte, wo sind wir denn hier? Ich meine, da können auch mal Interviews geben, die Leute, die wirklich was zu sagen haben, nicht über die ganze Zeit der Schwegler, der irgendwie, tut mir leid, aber mittelmäßige Spiele macht und auch überhaupt gar nichts zu sagen hat. Sich lieber mal darauf konzentrieren sollte, wirklich mal, wie du schon gesagt hast, bessere Leistung abzuliefern. Ja? Ich wäre sowieso vielleicht mal für ein Interviewverbot für ein paar Wochen hier von allen Spielen. Ja, weil es geht erstmal darum, jetzt mal wieder Punkte zu sammeln, nicht irgendwie große Phrasen zu dreschen. Das können wir immer noch im Eintracht-Podcast machen.
Genau.
Da sind wir auch gut drin. Können wir auch deutlich besser wie die Spieler.
Zu Recht
auch. Ja, die können auch gern mitmachen, also so ist das nicht. Also können auch gern hier anrufen und sagen, hey, ich will da auch mal mitmachen.
Ja, jederzeit gerne. Würde mich auch freuen, wenn das Skiff mal anrufen wird. Also das wäre im Moment so mein Paradekandidat, mit dem ich echt gern mal reden würde.
Conference Call.
Weil ich hier, yeah, Skippe, ich hätte gerne mal a Conference Call.
Ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich verstehe halt so manche Sachen einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum unsere Zielstellung auf einmal ist, dass wir in Freiburg mit einem Punkt zufrieden sind, und ich verstehe halt auch nicht, warum wir dieses Wechseltheater da machen. Also für mich hat es so ein bisschen den Anschein, dass wir Not und Elend akzeptieren, weil wir Angst haben, dass danach Pest und Cholera kommen.
Wisst ihr, ich meine, ich gebe mich ja mit ein paar Sachen wirklich schon zufrieden. Erstmal bin ich überhaupt froh, dass wir jetzt schon so lange wieder in der ersten Liga kontinuierlich sind. Das ist auch kein Selbstverständnis. Das muss auch erstmal Mainz lernen, die jetzt immer denken, sie wären die geilste Mannschaft der Welt. Ja? Sich mal über 5, 6 Jahre in der Liga zu halten, das. Und wenn ihr überlegt, am Anfang, als wir die ersten 2 Jahre in der Bundesliga waren, da waren wir eigentlich gegen jeden Gegner so der Außenseite, und da hätten wir auch gegen Freiburg mehr Angst gehabt. Aber mittlerweile müssten wir auch das Selbstverständnis haben. Jetzt sind wir schon so lange in der Liga und jetzt können wir da auch mal einen Dreier holen. Aber da muss ich auch ein bisschen mehr ausgefuchste Taktiken an den Tag legen, beziehungsweise mir beiseite schaffen und auch umsetzen, als dieses Hauruck nach vorne und schauen, was der Grieche so macht.
Ja, aber warum gegen Freiburg Angst haben? Ich sag mal, als wenn du als Außenseiter in so ein Spiel gehst, brauchst du keine Angst zu haben, weil im Prinzip erwartet von dir keiner was. Dann hast du gelernt, okay, ich kann dann doch gegen so eine Mannschaft bestehen. Hast dann auch im letzten Spiel der Hinrunde gegen Dortmund was geleistet. Und warum dann jetzt gegen eine Mannschaft wie Freiburg Angst haben? Verstehe ich nicht.
Allein, ja, weil die, wie gesagt, das hängt ja damit zusammen, weil die Köpfe nicht frei sind und einfach die Angst vor der nächsten Niederlage ist. Ich denke, die Angst ist nicht unbedingt gegen Freiburg gerichtet, sondern einfach die grundsätzliche Angst, immer noch mal zu verlieren. Und das muss man versuchen, einfach mal abzuschütteln.
Ich bin mir aber momentan nicht mehr sicher, dass das Thema bei der Mannschaft liegt, dass die Spieler Angst vor dem Ganzen haben, sondern ich habe mittlerweile mehr das Gefühl, dass der Trainer davor Angst hat, irgendwie sein Gesicht zu verlieren, und deswegen sagt, macht mal langsam, dann lieber einen Punkt und nicht verloren.
Ja, das kann sein.
Also so Bottomline ist der Punkt jetzt auch besser wie verloren, weil eine 4. Niederlage in Folge wäre halt, also dann würden wir halt jetzt auch wieder von einer Krise reden. Im Moment läuft nicht gut, aber ich würde jetzt noch nicht die Krise herbeireden. Aber das hätte nicht unser Ziel sein dürfen. Also das Ziel hätten klare 3 Punkte sein dürfen. Ein Punkt ist okay, aber ist immer noch 2 Punkte verloren. Und das muss halt klar sein. Und es kann nicht sein, auswärts, wo wir eigentlich immer eine bessere Partie abgeben wie zu Hause, zu sagen, ach, Punkt gegen Freiburg, yippee, fahr mal heim.
Aber der Schlüssel dazu muss halt auch mal wieder in der Offensive gesucht werden. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Wie können wir da jetzt aus dem Schlamassel rauskommen und endlich mal wieder Tore schießen?
Du willst auf dein Amanatides-Thema kommen?
Nee, muss ich nicht zwingend. Nee, das, ich denke auch nicht, dass er der Stein der Weisen hier ist für uns. Aber wir müssen neue Taktiken entwickeln. Wir müssen neue Taktiken entwickeln, endlich wieder zu Toren zu kommen. Das Spiel wirklich variabler zu machen und nicht einfach, wie gesagt, mit der 0815-Taktik auf Gekas oder so. Das ist alles ganz gut und schön. Wahrscheinlich ist es gegen Leverkusen, gegen den nächsten Gegner sogar vielleicht wieder ganz sinnvoll. Aber trotzdem musst du einfach auch mal wieder mehr Kreativität in dein Spiel bekommen.
Ja, aber dann vielleicht hast du ja außer Amanatidis fast keine andere Möglichkeit mehr. Gekas hast ja, du wieder nur die Taktik mit den langen Bällen. Fenin haben wir ja in dem einen Spiel gesehen, wo Gekas nicht fit war, hat es aber auch nicht gebracht.
Also das hat mich maßlos enttäuscht, weil ich mir da echt viel versprochen von habe. Aber da ist der Fenin ja selber nicht mit sich zufrieden. Also ich hätte ihm eine zweite Chance gegeben. Du kannst nicht einen Spieler die ganze Zeit warten lassen, der dann heiß auf sein Spiel ist und da einen schlechten Tag erwischt hat, und dann wieder sagen, ah, okay, tschüss, war's, Bank. Der Gekas hat in Freiburg nicht gut gespielt, hat aber für ihn keine Konsequenzen. Der ist ganz klar gesetzt. Es gibt beim Skibbe 8, 9 Spieler, die auf jeden Fall gesetzt sind. Und wenn die schlechte Leistung bringen, dann ja, sind sie beim nächsten Mal trotzdem dabei, könnte ja schlechter werden.
Und genau das ist das Problem. Er setzt keine Reizpunkte. Es gibt in der Mannschaft in der gegenwärtigen Lage keinerlei Reizpunkte. Alle sind sich ihrer Position zu sicher und können noch so eine grottige Leistung abliefern. Und nur in den extremsten Fällen, wie jetzt der Altintop vorher, gehen sie wieder raus. Und das kann nicht die Lösung sein.
Also was ich vor allen Dingen auch gern mal sehen würde, ist einen Fenin und einen Gekas in Kombination. Einen Fenin, der rund um den Strafraum wirklich ackert, sich die Bälle holt, auch mal 2, 3 Spieler stehen lassen kann, der in der Ballannahme sehr sicher ist, und dann ein Gekas noch mit da vorne drin, der lauert und wartet, dass er auch bedient wird. Ich glaube, dass die zwei wirklich gut zusammen spielen können, weil ein ähnliches Zusammenspiel hat man auch mit dem Amanatidis und dem Fenin gesehen. Der Amanatidis hat halt immer ein paar starke Phasen, aber ansonsten, ich will jetzt nicht sagen, dass er faul ist, aber er lässt sich halt im Spiel, wenn jemand anderes da ist, der die Arbeit für ihn macht, auch gern mal so ein bisschen ruhiger angehen und auch ein bisschen mehr in die Lauerposition verfallen. Die zwei haben super miteinander harmoniert. Und das Gleiche würde ich ganz gern mal in 2, 3 aufeinander folgenden Spielen mit dem Fenin und mit dem Gekas sehen.
Du meinst den Fenin praktisch als Zivi vom Gekas?
Ja, ich glaube eher den Gekas als Zivi vom Fenin, weil ich glaube, der Fenin hat einfach mehr Spritzigkeit, mehr Spielverständnis und ist eigentlich für mich der bessere Stürmer von den Spielanlagen her, weil der Gekas wirklich darauf angewiesen ist, dass er vorne steht, abwarten kann und irgendwann einen Ball bekommt. Aber von Köhler, Ochs und Kayo kriegt er halt im Moment nicht viel. Und wenn sich dann der Meier zurückfallen lässt, dann ja, kann er da vorne nichts machen. Der braucht einen Arbeiter.
Zivi.
Sag doch nicht Zivi, das ist doch immer so gemein.
Ja, es ist doch so, der Jüngere muss dem Älteren das Essen herholen.
Ja, dann Zivi.
Ja. Wenn du es von der Perspektive aussiehst, durchaus, ja.
Tore auf Rädern.
Wer was? Würde ich nehmen.
Ja, egal wie, Hauptsache Tor. Also 4 Spiele ohne Tore mit einer Offensive, die auf dem Papier zumindest richtig teuer ist, eigentlich schon ein Armutszeugnis.
Ja, aber weißt du, es gibt auch keine fest ausgemachten Spielzüge, die du durchgehst, die du dann 2, 3 Mal im Spiel probierst und irgendwann klappen. So, das kommt mir auch nicht so vor, als wäre das jetzt irgendwie, als wäre irgendwas großartig eingeübt. Ich meine, das war schon damals mal, als der Franz 6 Tore geschossen hat, die auch nur aufgrund der Tatsache geschossen hat, weil es ein eingeübtes Spielkonzept war, war so ein Spielzug einfach war. Und genau das bräuchten wir halt auch mal wieder. Einfach mal, du musst deine Gegner überraschen. Und momentan schaffen wir es wirklich nicht, unsere Gegner zu überraschen. Dann ist auch egal, wer das Tor macht. Aber man muss halt sich mal was ausdenken. Hört sich blöd an, ist aber so.
Hat ja auch gut geklappt. Zum Beispiel beim Jung und beim Ochs hast du gesehen, dass die am Anfang der Saison sich wirklich abgesprochen haben. Da hast du Szenen gehabt, wo die zwei irgendwie bei einem Freistoß nochmal da gestanden haben, kurz miteinander gepuschelt haben und dann einen Doppelpass gespielt haben und eine gute Szene nach vorne gebracht haben. Das hat wirklich.
Gekuschelt gesagt?
Getuschelt.
Getuschelt.
Getuschelt, Entschuldigung.
Da war wieder der Wunschvater des Gedanken.
Naja, wir können auch gerne mal eine Sonderfolge Homosexualität im Profifußball machen.
Letztens war da irgendein Film auf RTL, was mich gewundert hat, war, dass alle 2 Minuten irgendwie so ein BVB-Wimpel da im Hintergrund hing. Entschuldigung.
Nee, aber ich hatte das Gefühl, dass die zwei wirklich auch aus sich Spielzüge abgesprochen haben und auch während dem Spiel miteinander gesprochen haben und gesagt haben, hey, lauf du da, dann kommt der Ball hier. Das hast du gesehen, aber das macht auch kein anderer. Nur bei denen zwei, es gibt halt nur einen Spielzug. Einer geht rechts lang und der andere geht ein Stück weiter in die Mitte. Doppelpass, steiler Pass nach vorne, Flanke. Kennt mittlerweile jeder.
Ja, aber trotzdem geht auf die rechte, in der rechten Seite wesentlich noch mehr, also auf der rechten Seite, als auf links, wo du eigentlich total, da muss ich der Frankfurter Rundschau, ob ich es will oder nicht, auch mal recht geben, ein brachliegendes Feld hast, das nicht beackert wird, oder also zumindest nicht sinnvoll, wenn ich da Köhler. Aber deswegen, wer soll denn dann dafür einen Köhler rein? Das ist das Problem. Einen Altitop wollen wir auch schon nicht.
Und hier, Kostmanns. Ach nee, haben wir nicht mehr.
Ja, es gibt keine Alternativen. Es gibt keine Alternativen. Wir haben die ganzen Alternativen jetzt auch weggewirtschaftet, von denen wir sowieso nicht überzeugt waren, wie Steinhöfe. Und guck mal, die haben uns davor auch nicht überzeugt. Und jetzt sind sie aber weg. Und jetzt gibt es keinen mehr.
Ja, ich weiß aber auch nicht, ob sie zur wirklichen Alternative geworden wären, weil
das will ich auch gar nicht
halt
sagen.
Wieder das Thema, dass Gibber halt seine Kernelf beieinander hat und hier und da mal einen Wechsel macht. Aber der Zavelas hinten, ja, bräuchte halt eigentlich auch einen erfahrenen Spieler mit auf der linken Seite. Da sehe ich die Verantwortung ganz klar bei einem Benny Köhler auch zu sagen, hier, pass mal auf, mein junger Freund, kleiner Padawan, so machen wir das jetzt mal.
Aber Köhler ist kein Redner. Es ist keiner, der das Heft auch in die Hand nimmt. Es ist ein Spieler, der mal ein paar gute Spiele macht, was er auch in der Saison in der Hinrunde gemacht hat, aber er ist kein Leader-Typ. Er ist kein Typ, der anderen was sagt. Das merkst du auch im Feld, er ist immer relativ still. Er hat sich nie großartig auch hervorgehoben und so ist sein Spiel gegenwärtig auch. Und so kommst du halt auch nicht weit. Aber weißt du, gut, ganz ehrlich, dann würde ich als Gibbe mal schauen, was habe ich denn in der U23? Vielleicht gibt es einen, den ich nicht kenne, den das Gibbe vielleicht auch nicht kennt, aber wo er einfach sagt, probieren wir es doch mal. Weil schlimmer als momentan kann es auf der linken offensiven Seite kaum laufen.
Ja, oder auch den Spielern dann halt wirklich mal was an die Hand geben. Also wenn sie es halt nicht untereinander selber machen, dann muss man halt mal ein paar Spielzüge vorgeben und sagen, so, Trainingseinheit, ihr zwei übt jetzt Zusammenspiel. Ich will von euch eine Szene nach der anderen sehen.
Ja, genau. Das wäre auch eine gute Idee. Oder halt mal sagen, guck mal, nur mal als Beispiel. Ich meine, das birgt auch viel Konfliktpotenzial, das weiß ich. Aber jemand wie Van Gaal, der hat einige Spieler schon 10.000 Mal umgelernt. Ja? Auf Positionen, die sie normalerweise nicht spielen, hat er sie einfach mal hingesetzt. Und es wäre bestimmt jetzt nicht so dramatisch, Kittel in seinen jungen Jahren vielleicht mal eher zu sagen, hier, probier's mal auf der linken Seite, vielleicht funktioniert es ja, jetzt ist er noch lernwillig, jetzt geht's vielleicht, dann kannst du es mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, schlimmer als momentan kann es eh nicht werden.
Aber die sind doch alle schon mal umgelernt worden. Die sind doch alle vom Funklig schon mal zur 6 umgeschult worden.
Da hast du recht. Deswegen hat der Marvin den Kittel vorgeschlagen.
Ja, genau. Ja,
da hat der Funkel noch nicht die Finger dran gehabt.
Nee, der alte Schmutzfing.
Also ein bisschen kommt es mir aber manchmal so ein bisschen vor, als wenn Skippe keine Ideen mehr hat und regelmäßig mit dem Funkel telefoniert und der ihm dann die Taktik vorschreibt.
Ja, also nicht umsonst liest man im Moment die ganze Zeit immer mehr Sprüche auf Twitter, Facebook, sonst irgendwo mit Funkel raus. Also im Moment erinnert es doch arg daran.
Kommen wir doch mal zu einem anderen Thema. Haken wir das Freiburg-Thema ab. Ja?
Das Spiel Bochum zum Beispiel jetzt anguckt von dieser Woche. Das ist auch ein ganz anderer Funkel, wie er bei uns war. Der macht Auswechslungen in der 50. Minute. Ja, da ist eine Spielaufstellung dahinter. Also vielleicht liegt es gar nicht so sehr am Trainer.
Es liegt immer an den Möglichkeiten, im gewissen Maß liegt es auch immer an den Möglichkeiten, die du hast. Das ist doch ganz klar. Und wenn du nur Möglichkeiten im begrenzten Maße hast, kannst du auch nur begrenzt agieren. Aber trotzdem ist es immer im Bereich des Möglichen, trotzdem mal was Außergewöhnliches zu machen, was zu probieren. Funkel, wie er das momentan bei Bochum macht, da muss ich auch meinen Hut ziehen, nach 8 Siegen in Folge. Das schafft nicht jeder. Natürlich hat er indirekt auch die Hilfe von der Eintracht gehabt, die nicht viel Geld genommen haben für einen Korkmaz, auch leihtechnisch. Und der Toski hat, ich glaube, der war sogar ablösefrei, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Sitzt mittlerweile wieder auf der Bank. Also
ja, aber trotzdem
hat es wieder in die zweite Reihe geschafft.
Ja, aber hat auch schon das eine oder andere Tor geschossen. Also hat da schon, so sag ich mal, sich so seinen Kreis dann auch geschaffen. Aber natürlich, gerade für die zweite Liga, sage ich immer wieder, ist Funkel halt auch ein Topmann. Das muss man auch mal ihm zugestehen, ne? Ja, gut. Neues Thema, hast du gesagt, René?
Ja, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas absolut
nee.
Gravierendes. Nein. Der Herr Amanatidis. Wir hatten uns vorhin ein bisschen drüber unterhalten, dass er ja so sehr ruhig wäre. Gerade eben kam HR Online einen Artikel rumgeflogen, dass er ja doch mit seiner Reservistenrolle nicht so wirklich zufrieden ist. Und angesprochen auf die Aussagen vom Trainer hat er von sich gegeben, Moment, wo haben wir's? Diese Ausreden kann er sein lassen, das war vielleicht zu Beginn nach meiner Verletzung so, aber jetzt bin ich fit und habe keine Trainingseinheit ausgelassen. So, und weiter unten steht auch, dass er nicht wirklich Wechselgedanken hat, sondern da bleiben will, was ja auch so ein bisschen damit sicherlich übereingeht, dass er sicher jetzt da diese riesengroße griechenhafte Villa da in Frankfurt bauen lässt.
Ja, also was man da jetzt, wer die Griechenvilla gehört hat, wie du das jetzt nennst, Griechenvilla, das ist mir alles relativ egal, das kann er machen, wie er will, er verdient das Geld und dann kann er auch schön was bauen, das geht ja auch wieder in die deutsche Wirtschaft, da gibt es ja auch Leute, die davon profitieren, dass er sowas baut, habe ich alles überhaupt kein Problem mit, abgesehen davon, dass es wirklich so viel Geld ist, was er momentan verdient, ja, weil das zahlt er jetzt momentan nicht in Toren zurück, wird aber auch daran gehindert, dass das Gebiet ihn überhaupt gar nicht einsetzt. In den Zeitungen war zu lesen, dass Gibbe Amanatidis als nicht fit betrachtet, nicht fit, wie das eben auch schon angeklungen ist, und halt, dass Amanatidis noch viel aufzuholen hat. Mir sieht es aber eher danach aus, als hätte er ihn komplett abgeschrieben und gar nicht mehr einsetzen wollen. Oder seht ihr das anders?
Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich mag den Amanatidis sehr. Ich würde mich auch freuen, wenn er reinkommt, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob da nicht auf beiden Seiten auch ein bisschen Mist wächst. Weil was mir zum Beispiel auffällt, ist, also mir kommt er teilweise recht arrogant rüber, wenn ich mir so in der Halbzeitpause mal angucke, was auf dem Spielfeld los ist, wo die Reservespieler sich draußen warm halten sollen, ein bisschen spielen sollen, ist er immer derjenige, der die dicke Daunenjacke anhat, neben dem Bökamp rumlungert und mit dem Kaffeekränzchen hält. Den siehst du nicht einmal sich mit den anderen die Bälle zuspielen oder zu flanken, sich warm zu laufen oder sonst irgendwas. Also da macht er mir halt ein sehr, ja, das kommt halt fast schon arrogant rüber, als hätte er das nicht nötig.
Ja, das stimmt. Also man merkt nicht, als dass er sich irgendwie anbieten will in der Halbzeitpause. Gut, das ist natürlich sowieso Spekulation, in der Halbzeitpause sich eh keiner anbieten, aber ich will mal sagen, ernsthaft macht er sich wirklich nicht warm. Woran das liegt, ob er indirekt oder schon die Mitteilung bekommen hat, dass er eh nicht mehr eingesetzt wird, das kann ja auch alles sein. Aber ich finde, er ist trotzdem irgendwo eine Alternative. Und er muss auch eine Alternative sein, wenn er fit ist. Allein das, für das Geld, was er bekommt hat, bekommt, muss er eine Alternative und muss er auch mal wieder aufgestellt werden. Gerade wenn es eh nicht rund läuft, dann muss ich doch alles probieren in der Offensive, um da mal wieder ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Aber ich schätze wirklich, dass es mittlerweile interne Probleme sind, die dazu führen, dass er nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehrt.
Also bei ihm, glaube ich, hast du da recht, wobei ich den Skipper eigentlich nicht so einschätze, dass er so ein Ego-Konfrontationstyp ist. Also ich glaube eigentlich nicht, dass er ja da irgendwie auf ein Kräftemessen mit Manatidis rausgeht. Aber ich, ja, also ich will ihn halt auch nicht mehr in der 89. Minute eingewechselt sehen. Eine Chance hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ich glaube auch, dafür ist der Amanatidis zu sehr Frankfurter, als dass er da wenn er mal eine Halbzeit spielen könnte, nicht alles geben würde. Er mag vielleicht ein Skibbe nicht, aber ich glaube schon, dass sein Herz irgendwo bei der Eintracht hängt.
Ja, du musst auch überlegen. Ich meine, allein das, dass er sich jetzt ein Haus baut, worauf deutet das hinaus? Erstens will er definitiv jetzt nicht weggehen. Das heißt, selbst wenn sein Vertrag abläuft, wird er wieder einen neuen Vertrag wahrscheinlich zu nicht mehr ganz so guten Konditionen bei der Eintracht wieder unterschreiben. Und im Endeffekt baut er vielleicht sogar auch darauf, dass er länger da sein wird als Skibbe. Ja, also ich denke, so ganz quer wird er sich da definitiv nicht stellen. Ich denke halt, eine Chance. Egal wie die Trainingsleistungen sind, so schlecht können sie auch nicht sein. Hätte er sie wirklich mal verdient, wenn's, gerade wenn es eh nicht läuft, kannst du es mal probieren. Und dann finde ich es auch blöd, von Skibbe immer nur stur an Gekas festzuhalten. Natürlich hat er viele Tore geschossen, aber es bringt uns auch nicht weiter.
Ja, vor allen Dingen sah ja auch am Anfang der Saison ganz anders aus, ne? Wenn ihr euch an die ersten Spiele erinnert, da waren Gekas nicht gesetzt, wie er zu uns gekommen ist. Da hat er ein Spiel versaut, zack, war er runter. Und da ist er im Prinzip auch nur durch eine glückliche Fügung wieder an den Punkt gekommen. Aber das ist halt im Moment nicht mehr die Konsequenz für einen Stürmer. Keine Tore geschossen, nächster.
Ja, das ist es halt. Gerade wenn du ein technisch nicht ganz so versierter Spieler wie der Gekas bist, ist es wirklich, wirklich keine Kritik an einem Spieler, der sein Geld wirklich schon verdient hat. Das will ich mal ganz klar festlegen. Aber er ist technisch eindeutig eingeschränkter als auch in Amanatidis. Ich finde, Amanatidis ist wendiger. In Amanatidis hat eine andere Art, einen Abschluss zu suchen als der Gekas. Gekas ist zum Beispiel auch kein Vergleich zu einem. Das ist natürlich eine ganz andere Liga zum Gomez, der halt auch Tore schießen kann, die fast unmöglich sind. Das will ich nur mal gerade so ausmachen. Und ich denke halt, Amanatidis ist technisch sogar besser und kann im Spiel vielleicht auch eher helfen.
Ja, stimme ich dir zu, aber ich teile da auch so ein bisschen die Befürchtung von der Alex. Ich möchte auch nicht sehen, dass Amanatidis in der 89. Minute dann aus taktischen Gründen eingewechselt wird. Momentan würde ich aber auch sagen, das wird nicht der Fall sein, weil momentan Feni immer den Vorzug bekommen wird, aus welchem Grund auch immer.
Ja, also da wäre ich am Ammer seiner Stelle sogar, glaube ich, noch dankbar drum. Also diese permanenten Einwechslungen vom Amanatidis in der 89. Minute, das sind für mich Watschen.
Ja, klar, sind doch.
Und deswegen ist er, glaube ich, besser damit bedient, wenn der Fenin jetzt hier den 89. Minute ein Hoppler machen darf. Weil eine Chance ist es nicht. Da kannst du als Stürmer so toll sein, wie du willst. Du kommst nicht 2 Minuten rein und machst ein Tor. Du kannst an dem Spiel nichts verändern. Und wir haben es, glaube ich, schon 100 Mal gesagt. Ja, aber das ist ein Zufall. Und der Amanatidis ist halt auch jemand. Genau, das ist halt auch kein Spieler, der vorne steht und darauf wartet, dass ein langer Ball kommt. Das ist jemand, der sich Chancen erarbeitet, der auch in der Lage ist, an die Mannschaft ranzukommen, da Impulse zu setzen, ein Spiel zu verändern und auch mitzugestalten. Das ist kein Spieler, den du 10 Minuten vor Schluss reinholst. Der Gekas ist so einer. Den ganzen 10 Minuten vor Schluss reinholen und hoffen, dass er noch einen macht. Wenn er einen guten Lauf hat, macht er dir auch jedes Mal einen.
Weil er auch nichts für den Spielaufbau tut. Der Amanatidis ist einer der Stürmer, die am längsten Zeit brauchen, sich während des Spiels in eine Mannschaft halt auch irgendwie hereinzuversetzen. Das heißt, seine Position zu finden, weil er doch immer, also er braucht mehr Anpassungszeit. Deswegen ist es auch kompletter Unsinn, ihn für 5 Minuten zu bringen. Bei Amanatidis, der braucht eigentlich mindestens 10, 20 Minuten, bis er überhaupt das so angelaufen ist, bis er erst weiß, wie das Ganze irgendwie so funktioniert. Das fällt einem immer wieder auf. Und wenn er jetzt 5 Minuten da bleibt, beziehungsweise eingewechselt wird, ist es komplett Humbug. Bei Gekas ist es kein Ding, weil er eh nichts macht. Also jetzt sage ich mal für die Defensive und so weiter und so fort. Und eigentlich so ein, er ist eigentlich so ein Spekulatius, der Kerl. Ne? Muss man schon sagen, Gekas ist auch wieder CC, so ein kleines Spekulatius. Wie übrigens auch der, wie hieß der, der Quäke damals war ja auch immer als Abseits. Also das ist jetzt, ich will jetzt Gekas nicht mit Quäke verwechseln, aber Quäke fällt mir da immer auch wieder ein, ja. Auch so ein Spekulatius läuft andauernd abseits und hofft aber, dass irgendwann mal was funktioniert, ja. So einer ist der Gekas natürlich auf einem deutlich höheren Niveau halt auch. Anders als Amanatidis, der halt irgendwie das Spiel doch in seine Bahn, sag ich mal, lenken will.
Aber die Frage ist ja jetzt überhaupt, sehen wir für Amanatidis, das würde ich schon Gekas sagen, für Amanatidis bei der Eintracht noch eine Chance? Ich sag mal, dass er bleiben will, das zeigt sich ja und dass er auch davon ausgeht, dass er länger da bleibt als der Trainer jetzt erstmal, ja, traue ich ihm auch zu, aber sehen wir wirklich aktuell für ihn da noch eine Chance?
Naja, zumindest dadurch, dass du ja 2 gute Stürmer jetzt eigentlich für ein Apfel und ein Ei weggedrängt hast, sage ich mal, sehe ich da auf jeden Fall noch eine Chance, weil er ist jetzt 29, bekommt wahrscheinlich mit dem neuen Vertrag, den er dann irgendwann unterzeichnet, nicht mehr, also definitiv nicht mehr das Gehalt, weil das wäre komplett Hanebüchen für die Leistung, die er in der letzten Zeit gebracht hat. Aber ich sehe da für ihn schon noch eine Chance, aber ich weiß halt nicht, ob als Stürmer Nummer 1, 2, wahrscheinlich eher als Nummer 3. Aber einen guten Backup brauchst du halt immer, ne?
Ja, im Sturm ist das halt auch so eine Sache. Also der muss im Prinzip, muss der nur einmal reinkommen, muss eine Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Und wenn der in dem Tor, wenn der Teufels will, 2 Tore macht, dann ist der Amanatidis ganz schnell wieder Stürmer Nummer 1. So schnell kann der selber gar nicht gucken. Also ich glaube, gerade bei einem Stürmer geht es von heute auf morgen. Du musst 2 Tore machen und schon bist du wieder dick im Geschäft. Und das traue ich dem Amanatidis auf jeden Fall zu. Und das kann durch Zufälle kann das ganz schnell passieren. Der Gekas muss sich nur mal verletzen, der Fenin ein Spiel versauen und schwuppdiwupp ist er wieder dabei. Also der muss im Prinzip nur weiter fleißig trainieren, sich nicht mit dem Skipper anlegen und es ist ganz, ganz schnell wieder da.
Ja, deswegen, man muss auch sagen, der Amanatidis hat zum Beispiel das, was dem Fenin halt auch teilweise fehlt, und zwar der Torrieche. Also den Torrieche, den kann man Amanatidis nicht absprechen, der hat schon aus der unmöglichsten Situation Tor erzielt. Auch insgesamt in seiner Karriere logischerweise viel mehr als der Fenin, der zwar mehr läuft, aber nicht so torgefährlich ist. Und ich denke, das kann schon zu seinem Vorteil noch werden. Aber der Amanatidis muss halt mal die Chance über eine längere Distanz zu bekommen, dann funktioniert es vielleicht auch mal wieder. Aber nochmal, um eins noch zu sagen, ich finde es im Gegensatz zu vielen anderen Spielern eigentlich ganz gut, wenn jetzt mal ein bisschen Kommentar von ihm reinkommt, um mal ein bisschen für Reizpunkte zu sorgen. Ja, also bei Leuten wie Schwegler nervt mich das eher, ja, weil die auch noch nicht so lange bei der Eintracht sind, um die ganze Zeit jetzt was kritisieren zu können. Aber ein Amanatidis, der vielleicht schon eine Entwicklung irgendwo auch beurteilen kann, vielleicht und gerade auch seine eigene, finde ich das schon mal gar nicht so schlecht, wenn da jetzt mal ein bisschen Zwist herrscht, solange er nicht nur öffentlich ausgetragen wird.
Ja, finde ich auch gut. Also auch als wir uns jetzt vor dem Podcast nochmal kurz unterhalten hatten, hatte ich halt auch gesagt, ich weiß nicht, was mit Mama los ist. Die Situation so lange schon zu ertragen, ohne irgendwas zu sagen, passt eigentlich nicht zu ihm. Aber ja, fände ich gut, wenn jetzt ein bisschen was kommt.
Dann hatten wir da noch ein Thema, das hättest du gerne, Marvin. Du wolltest noch ein bisschen weinen wegen Korkmaz und Tosun. Bitte.
Nein, ich wollte nicht weinen darüber. Nein, ich habe es nur angesprochen, Korkmaz, na gut, nur im bedingten Maße. Da müssen wir jetzt auch erstmal abwarten, wie viel Spiele und wie viele gute Spieler jetzt in Bochum macht. In Bochum das Tor, was er jetzt erzielt hat, war natürlich schon im Endeffekt bezeichnend, weil es natürlich grandios gemacht war. Ich kann mich nie erinnern, dass der Korkmaz bei der Eintracht mal so ein Tor erzielt hat. Ja. Gut, aber da müssen wir seine Entwicklung noch abwarten. Aber was mich halt viel eher beeindruckt ist die Tatsache, wie Tosun doch gleich in der ersten Liga, in der ersten türkischen Liga eingeschlagen hat, gleich zwei Dinger gemacht hat gegen der Galatasaray, seine Mannschaft mehr oder weniger fast alleine zum Sieg geführt hat. Und dann gucken wir uns die Stürmerflaute bei der Eintracht an und fragen uns, warum wir ihn abgegeben haben. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber ich bin traurig darüber. Weil er wäre vielleicht eine Alternative gewesen, um uns von diesem kollektiven Sturmdilemma zu befreien. Aber für hätte, wäre, könnte und so weiter und so fort kann man sich im Endeffekt auch nichts kaufen.
Nö, nicht wirklich. Ich meine, ich kann ihn verstehen. Er hatte jetzt bei uns nicht wirklich eine Chance und hat auch auf lange Sicht nicht wirklich eine gesehen. Kann ich nachvollziehen. Dass jetzt ein Spieler, der von der Eintracht weggeht, woanders vielleicht einschlägt und da Tore schießt, mal in einer Saison oder zwei und sich auch super entwickelt, ja, das kennen wir. Damit habe ich mich mittlerweile abgefunden.
Ja. Aber ich sehe das gesamtsaisontechnisch, sage ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, du siehst ja jetzt, wir haben jetzt drei Spiele verloren, ein Spiel unentschieden, nach oben geht definitiv nichts mehr. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ganz nach unten kommen. Aber im Endeffekt heißt es dann, 2011, 2012 wird wieder Neuaufbau. Und ein Neuaufbau mit den Stürmern, die du momentan hast, ist relativ schwierig. Und das heißt, wir hätten uns dann für wesentlich mehr Geld, müssen wir uns dann in der nächsten Saison vielleicht einen neuen Stürmer holen. Und hätten eigentlich einen alten Jungen behalten können, den wir aus der eigenen Jugend hätten hochziehen können und der vielleicht genauso viel gebracht hätte.
Für Geld,
Ja,
das wird
das ist eine
definitiv nicht
schwierige
getan.
Entscheidung. Also, wenn du dir mal anguckst, wann der gegangen ist, da war die neue Saison ja noch nicht losgegangen. Oder hat gerade mal das erste Spiel stattgefunden. Wenn der Gekas jetzt in den ersten 4 Spielen wieder 4, 5 Tore gemacht hätte, dann ja. Hätte der Tosun auf keinen Fall eine Chance bekommen. Es wäre möglich gewesen, dass wenn wir jetzt nochmal ein schlechtes Spiel auch mit 0 Toren hinlegen, dass dann jemand nachgedacht hätte und gesagt hätte, komm auf den Jungen mal rein, ab geht's. Aber ja, hätte, wäre, wenn. Also es ist halt schwer voraussehbar und ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass egal ob Tosun, Alvarez, überhaupt jemand der Jungen, dieses Jahr überhaupt eine Chance hat gegen Namen wie Gekas, Amanatidis, Fenin, Altintop. Gut, mittlerweile ist halt ein Altintop von meiner Liste gestrichen. Der Amanatidis scheint von Skibbes Liste gestrichen zu sein. Gekas
So.
schießt gerade keine Tore. Bleibt der Fenin, der ja gegen Gladbach auch noch ein schlechtes Spiel gemacht hat. Schwuppdiwupp ist die Liste leer.
Geht schneller, als man denken kann manchmal, ne?
Ja.
Gut, aber können wir nicht ändern. Muss die Eintracht jetzt halt damit hantieren, was sie zur Verfügung haben. Trotzdem halte ich es immer noch für falsch. Aber gut, hoffentlich bereuen wir es nicht doch irgendwann eines Tages.
Das ist falsch, aber da stimme ich dir 100% zu und die Rechnung dafür werden wir im nächsten Jahr zahlen müssen, wenn wir nämlich dann unter Umständen neue oder zusätzliche Stürmer brauchen und dann gucken müssen, wo wir die Kohle dafür hernehmen.
Das ist die Sache, ja. Weil die 500.000, die wir jetzt für einen Tosun bekommen haben, die wirst du nicht. Da wirst du keinen guten Stürmer mehr mitfinden. Ja. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt nächste Saison? Ich denke, wenn das so weitergeht, müssen wir uns vielleicht, weil Gekas ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ja, der wird auch nicht nochmal so eine Saison spielen. Kaufen wir uns vielleicht einen wie den Sandro Wagner, der immer ein ganz anderer Spieltyp ist. Ja, Spielertyp ist aber auch ein Stürmer, aber der kostet dann auch wieder mehr Geld. Und ob der vielleicht besser ist, glaube ich auch nicht. Weil Stürmer sind immer ein teures Gut in der Bundesliga. Gerade, ich sage jetzt mal gerade deutsche Stürmer, das ist halt auch immer rar, ne? Muss man aber auch mal sehen.
Ja, ist aber
Aber
auch so
vielleicht.
wechselhaft, ne? Also, du kannst auch nicht rein nach dem Namen gehen. Wenn du dir einen Ammer anguckst, der war vor 3, 4 Jahren auch deutlich teurer, wie er im Moment ist.
Klar,
Aber vielleicht
so.
ist das auch so ein bisschen die Theorie dahinter, warum ein Gikas trotz dessen, dass er nicht trifft, spielt. um den Namen da zu halten, um vielleicht auch, wenn er dann doch mal wieder ein bisschen trifft, den Marktwert zu steigern, damit du ihn im nächsten Jahr mit ein bisschen Gewinn verscherbeln kannst.
Wenn du die Möglichkeit dazu haben solltest, würde ich das an der Stelle von der Eintracht auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, der wird nicht jünger und sagen wir mal, wir holen jetzt nur 40 Punkte, dann brauchst du so einen Stürmer eigentlich auch nicht. Das musst du auch mal sagen. Ich meine, der Bruchhagen sagt ja, hätten wir Gekas nicht, würden andere treffen. Okay, dann sacken wir das Geld ein und holen uns dann vielleicht ein, weil wie gesagt, das ist auch alles finanziell relativ aufwendig und nur auf Platz 9 bis 13 irgendwo hin und her zu pendeln, brauchst du weder einen Aldi-Top noch einen Gekas, meiner Meinung nach. Aber gut.
Na gut, ja. Hast du recht.
Weil es kostet auch so viel Geld. Und deswegen, ich bin auch schon, wie gesagt, ich bin schon froh, wenn der Abner diesen leistungsbezogenen Vertrag bekommt, was mit Sicherheit der Fall sein wird. Weil ganz ehrlich, sagen wir mal realistisch. Amanatitis ist eigentlich totes Kapital momentan. Sitzt ja sowieso nur auf der Bank, hat einen Knorpelschaden gehabt, den will auch eh kein anderer Verein. Insofern können wir sowieso ansetzen, was wir wollen.
Ja, doch, Spieler mit Knorpelschaden bei uns.
Ja, natürlich. Wenn du siehst, was für Leute schon durch den Medizincheck gefallen sind in der letzten Zeit, ja, wo du noch keine Probleme bekannt waren. Wie gesagt, Bar, Kayo und so weiter und so fort. Da ist es mit dem Amanatis natürlich noch viel schwieriger, ihn irgendwie an den Mann zu bringen. Und wie gesagt, er will es eh nicht, also spricht alles für eine Vertragsverlängerung. Aber eher so, wie wir uns das vorstellen.
Naja gut, um das Ganze mal ein bisschen positiv vielleicht noch darzustellen, wenn aus dem Mittelfeld mehr kommt, treffen auch unsere vier Stürmer wieder und dass sie alle Qualität haben, haben sie alle schon mal bewiesen. Also im Prinzip können sie alle was, wenn aus dem Mittelfeld ein bisschen was nach vorne kommt, kriegen wir
richtig.
Mit denen vier auch noch was gebuppt.
Richtig, du hast ja, das sprichst du auch vollkommen richtig an, wir malen uns jetzt die ganze Zeit lustig über die Stürmer her, aber im Endeffekt ist es ja auch das Mittelfeld, was immens krankt und wo eigentlich die kreative Schaltzentrale sein sollte, die sie aber momentan nicht zu finden ist. Da müssen wir uns das auch Gedanken machen, das ist klar. Aber da sind halt auch Leute wie Meier, die sich anscheinend in ihrer Position zu wohl fühlen und keine Leistung dafür bringen. Wie gesagt, aber was gibt es für Alternativen? Es gibt kaum wirkliche Alternativen, deswegen spielt halt so ein Meier trotzdem anscheinend immer wieder durch.
Ja, lass doch mal einen Kittel von Anfang an spielen.
Ja, aber warum macht das denn nicht? Ich meine, es gibt auch überhaupt keinen Punkt, das momentan nicht zu machen. Oder lass doch, nimm Meier raus, stell eine Rode dafür mal ins zentrale Mittelfeld. Das kann er hundertprozentig auch. Probier's doch einfach mal. Einfach mal probieren. Schlechter als der Meier und der Köhler kann man es momentan nicht machen. Aber da muss man halt auch mal ein bisschen was riskieren. Und wenn ich dann immer höre, ja, das gibt halt ja die viele junge Leute schon hochgeholt. Ja, das hat er jetzt beim Jungen so gemacht, wobei der Funkel da auch für zuständig war, zum Teil zumindest. Es liegt auch an ihm, am Skive, noch mehr dafür zu tun. Und einige Spieler bieten sich an, ausgewechselt zu werden. Und die Chance sollte man nutzen.
Wobei ich da auch nicht zu viel Hoffnung in Kittel reinstecken würde. Also der kann mit Sicherheit ein kreatives Element reinbringen, aber der ist mit seinen 17 Jahren zu jung, um die Hoffnungen auch der Fans irgendwo auf seinen Schultern zu laden. Also ich glaube, wenn du den jetzt reinbringst und der ein gutes Spiel macht, dann hast du da ganz schnell ein Problem am Hals, wo du keins haben willst. Also da wäre ich auch noch ein bisschen vorsichtiger und würde dem Jungen hier die Saison mal noch lassen und nächstes Jahr anfangen, ihn öfter mal zu bringen. Also Kittel ist so ein Ding, da bin selbst ich mal der Meinung, dass man da vorsichtig rangehen muss. Rode mit 21 Jahren, der soll weit genug sein, da muss was kommen. Also da, den könnte man ruhig mal ins kalte Wasser schmeißen und sagen, hier, geh und zeig, was du kannst und reiß die
Hand. Aber nochmal, ist doch klar, dass Kittel jetzt auch nicht der Heilsbringer ist, allein mit seinem Alter und seiner mangelhaften Erfahrung und so weiter und so fort, das ist ja ganz klar. Aber irgendwann kannst du die schon mal ranführen und jeder Eintracht-Fan wird es dann auch irgendwann verstehen, wenn er mal wieder ein schlechtes Spiel macht. Oder wenn er sich, aber irgendwann musst du dich halt mal rantasten und ihm wird eine gewisse Qualität attestiert und die sollte er auch mal unter Beweis stellen dürfen. Sollte wenigstens mal die Chance zu haben, dass er es vielleicht im Endeffekt nicht gut macht. Das sei ihm aber eher zugestanden als Spielern, die 27 sind und ein Millionengehalt davon tragen am Ende der Saison. Deswegen, ich würde ihn jetzt schon mal bringen. Gerade in Spielen, in denen du eh nicht so viel verlieren kannst. Kannst du es wirklich schon mal probieren? So ein Junge wie dieser Julian Traxler von Schalke, von dem hatte ich davor wirklich noch nie was gehört. Und plötzlich, ja, dann macht er ein Spiel, das macht er richtig gut, haut das Ding rein in der Minute im Pokal und dann macht er mal wieder ein nicht so gutes Spiel. Das ist okay, aber das gehört zum Lernprozess dazu, dass wir mit Kittel keinen unglaubliches Welttalent wie mit Götze zum Beispiel in Dortmund haben, das ist klar. Ja, das ist auch verständlich, dass der Kittel jetzt nicht alle plötzlich 6, 7 Saisontore macht. Aber trotzdem muss man das irgendwann, muss es nach vorne treiben. Und noch mehr natürlich beim Rode.
Wobei aus meiner Meinung nach der Draxler da jetzt ein relativ schlechter Vergleich ist. Also ich meine, klar, der hat ein gutes Spiel im Pokal gemacht, er hat das Tor gemacht, aber da machen sie jetzt eigentlich genau den Fehler. Sie lassen jetzt zu, dass er die Schule schmeißt, dass er mit 17 jetzt alle seine Zukunft auf dieses Thema Profifußball richtet und wird jetzt auch aufs Feld gelassen und darf spielen. Aber wenn der jetzt scheiße spielt, dann kriegt der so dermaßen Druck nach den nächsten Spielen, dass der da zusammenbricht.
Das ist aber auch die Aufgabe vom Trainer, ihn dementsprechend halt abzuschotten. Ich finde es persönlich nicht positiv, ihm nahezulegen, die Schule abzubrechen. Das ist ja jetzt, wird auch nicht gemacht. Also er muss die Schule schon beenden. Das wird jetzt auch beschlossen. Aber das will ich gar nicht. Ja, das will ich auch beim Kittel natürlich nicht. Aber das muss dann auch am Trainer dann liegen, dass er die Talente halt abschotten. Ein Klopp macht es momentan schon richtig. Oder auch ein Van Raal hat das, man kann sagen, was man will, auch richtig gemacht mit Badstube. Der hat ihn auch irgendwo in einem gewissen Maße abgeschottet und gesteht ihm schlechte Spiele zu, auch in der vorletzten Saison. Das sind auch Spieler, die kamen aus dem Nichts und stehen unter einem viel höheren Druck als bei der Eintracht. Das muss man auch mal sagen.
Gucken wir nach vorne. Leverkusen heißt der nächste Gegner. Ich erwarte irgendwie nicht so wirklich viele Punkte.
Also erwarten tue ich eigentlich 3 Punkte. Ob die gegen Leverkusen realistisch sein werden, also es wird auf jeden Fall ein hartes Ding. Leverkusen muss im Prinzip auch punkten. Wenn die weiter oben dran bleiben wollen, müssen die jetzt 3 Punkte gegen die Eintracht holen. Ansonsten sind sämtliche Träume von Champions League, Meisterschaft und weiß der Henker was obsolet. Aber die Eintracht müsste jetzt auch mit 3 Punkten nachholen. Also es wird hoffentlich ein spannenderes Spiel wie am Sonntag.
Also wie gesagt, ich denke halt, wir könnten da schon 3 Punkte irgendwie ergaunern, weil wir müssen das Spiel wieder nicht machen, was wir eh nicht machen können. Und Bayer ist bemüht, es zu machen und vielleicht durch einen Konter ergaunern wir uns irgendwie die 3 Punkte. Bisschen Zweckoptimismus, aber ich drücke die Daumen und ich denke, dass wir es packen.
Wie ist denn eure Meinung zur Aufstellung? Haben wir da ein bisschen Änderung drin?
Nee. Also da habe ich die Hoffnung komplett aufgegeben. Ich könnte mir eventuell noch eine Änderung auf der Meier-Position vorstellen, aber ansonsten glaube ich nicht, dass er viel ändern wird. Nee. Meier würde ich, wie gesagt, ein Fragezeichen hintermachen. Könnte sein, dass er da nochmal rumexperimentiert und Meier vielleicht rausbleibt, dafür Rode mit dem Schwegler wieder auf der 6 spielt. Also da könnte ich mir was vorstellen, aber ansonsten wird alles beim Alten bleiben.
Also realistisch ist wirklich, dass es genauso bleibt. Angst habe ich davor, dass Meier rausgeht und Altintopf spielt. wünschen würde ich mir, dass Meier rausgeht Rode und dafür Rode spielt und Köhler rausgeht und dafür Fenin spielt. Das wäre mein Wunsch. Das wird aber nicht in Erfüllung gehen. Und du, René?
Vom Glauben her stimme ich dir da hundertprozentig zu, Marvin. Würde ich mir genau so eine Aufstellung der Art und Weise wünschen. Aber ich glaube nicht dran, dass das in irgendeiner Weise da so passieren wird. Wir werden genau die gleiche Mannschaft sehen, wie wir sie gegen Freiburg gesehen haben. Und ich befürchte, wir werden auch genau die gleiche Taktik erleben, wieder mit der Theorie, die Null hinten halten, ein Unentschieden ist besser als gar nichts. Und damit werden wir uns vermutlich auch mehr oder weniger bis zum Ende der Saison durchwursteln. Mhm.
Und mit
ja, das sehe ich auch so. Also wenn nichts Gravierendes passiert, wird die Aufstellung bis zum Ende der Saison ähnlich aussehen wie im Moment. Das Einzige, was mich halt hoffen lässt, ist, dass ein Benny Köhler eine deutlich bessere Form letztes Jahr hatte, auch ein Alex Meyer vor längerer Zeit besser ausgesehen hat. Da kann vielleicht noch ein bisschen was kommen, aber fürs nächste Wochenende, also wenn sich keiner verletzt, bleibt es genauso.
Ja, meine größte Angst ist halt wirklich, dass die Taktik bis zum Ende der Saison auch genau die gleiche bleibt, mit der Theorie lieber ein Punkt als gar nichts. Ohne Zwang nach vorne.
Gut. Ja, wie gesagt, ich tippe auf dem 1-0. Alex, was hast du gemeint?
Ich habe noch gar nichts gemeint, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall mehr Tore geben wird. Und ich tippe auf ein 2-2, Weil so sehr ich mir die 3 Punkte auch wünsche, glaube ich nicht dran, weil Leverkusen halt doch eine starke Offensive hat. Also der Kießling ist nicht zu unterschätzen, der Derdiok, was sie dahinter haben, der Sidney Sam ist ein super geiler Spieler. Da ist schon ein bisschen was. Aber sie sind halt auch anfällig in der Abwehr, weil ich finde auch, dass zum Beispiel Manuel Friedrich komplett überschätzt wird.
Natürlich.
Also in der Innenverteidigung sind sie nicht gut aufgestellt und ich weiß nicht, spielt der Hüb hier wieder?
Glaube ja.
Keine Ahnung.
Wenn der nicht dabei ist, dann fehlt halt hinten die Ordnung. Mit einem Ballack hinten auf der 6, ja, haben sie jemanden, der gut defensiv arbeiten kann. Also sie sind hinten anfällig, aber auch vorne nicht zu unterschätzen. Und deswegen, also ich glaube, dass die Eintracht das Tore-Schießen in dem Spiel wieder lernen wird. Aber ich glaube, wir müssen uns auch das ein oder andere Tor einfangen.
Aber im Endeffekt müssen wir uns da wirklich auch ein Beispiel dran nehmen, wie Nürnberg das halt auch am vergangenen Wochenende gemacht hat. Ne? Da müssen wir einfach mit Kampf wieder zum Spiel finden, die ganzen Schnörkeleien draußen lassen. Das können wir eh nicht so gut. Und dann wird das auch was. Wir müssen natürlich auch das Spiel teilweise von Leverkusen zerstören, aber zerstören kann man ganz gut mit dem Russ und mit dem Franz. Und dann kriegen wir vielleicht auch mal kein Ding. Und dann wursteln wir irgendwie eins rein und dann ist die Welt super und dann kann jeder mal eintrinken gehen nach dem Spiel.
Trinken können wir so oder so. Die Frage ist halt nur, ob vor Frust oder vor Freude.
Ja, also ich würde am Samstag nur trinken, wenn die Eintracht verliert, siegt oder unentschieden spielt, sonst nicht.
Ja, wenn das eintreten sollte, da trinke ich einen mit.
Ja,
Sehr gut.
ich mach mit. Bevor wir meinen Tipp völlig unterschlagen, also ich sag 1-1.
Na, immerhin schießt der Eintracht Tore.
Also Tore
Das habe
schießen
ich
wir auf
nicht
jeden Fall, da
gesagt.
bin ich sicher.
Eigentor.
Eigentor.
Manuel Friedrich Eigentor. Ja, würden
Ist
wir
immer
auch.
drin.
Ja, beim Friedrich, ja.
Ja, dann sind wir, glaube ich, für diese Woche auch schon durch. Obwohl, ne, ein Thema hatten wir, glaube ich, noch, oder? Was war das, was da heute gelesen hat? Die Kickers sind dank der Eintracht schuldenfrei?
Ja, naja, nach dem Pokalspiel letzte Saison haben sie die Einnahmen bekommen, ich glaube, es war sechsstellig und dann nochmal der Rode-Transfer, 250.000. Das ergibt ein ganz gutes Sümmchen und ich freue mich auch für die Kickers, dass sie das mal geschafft haben, endlich mal schuldenfrei zu sein, mal ein neutrales beziehungsweise bis positive Bilanz vorweisen zu können. Ist jetzt nicht ganz unwichtig, in Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt auch das Stadion. Das bauen sie zwar nicht selbst, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, ob die das auch finanzieren oder so, aber das Stadion wird ja gerade neu gemacht. Ein Teil wird ja schon von Betzenberg, sag ich schon. Ha, kennen wir nicht so gut aus. Auf dem Weberer Berg wird ja schon abgerissen. Und da ist es natürlich schon wichtig, eine gute Grundlage zu haben, ne?
Wir
Aber
können es auch fortlassen und können einfach einen großen Parkplatz draus machen.
ich wollte gerade sagen, habe ich mich hier gerade in die falsche Konferenz eingewählt? Reden wir hier gerade von den Kickers?
Ich wollte ja nur erwähnt haben, dass wir eine gute Tat vollbracht haben und einem anderen komischen Verein aus den finanziellen Schwierigkeiten geholfen haben.
Jawohl, wir haben eine Tat vollbracht.
Genau. Positive Zahlen, besser Fußball spielen als wir können sie eh nicht. Thema damit durch. Damit wäre dann auch Ausgabe 34 des Eintracht-Podcast an ihrem Ende angekommen. Wir freuen uns auf eine schöne Restwoche, auf ein schönes Fußballwochenende, auf hoffentlich dann doch 3 Punkte gegen Leverkusen und melden uns in der kommenden Woche dann mit Ausgabe 35 wieder. Einen schönen Abend noch. Tschüss.